ARD.
Was ist eigentlich krank? Also so richtig krank? Ich meine jetzt nicht Husten oder Fieber, sondern die Sorte krank, über die man sonst nur tuschelt. Die Sorte, bei der andere sagen, boah, das ist doch nicht mehr normal. Und heute reden wir über genau sowas. Ich lasse Menschen Scheiße fressen. Ja, das ist kein Scherz.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Und damit herzlich willkommen bei GJH.
Hammer.
Geil. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Woche GJH. Eine neue Fragestellung. Ist das krank? Nina Workhardt, Maximilian Pollux und meine Wenigkeit Roman Lemke heißen euch herzlich willkommen. Wie geht's euch, ihr Lieben?
Immer noch nicht ganz fit.
Wir schonen dein Stimmlein heute noch ein bisschen.
Ja.
Aber vielleicht wirst du auch vollkommen aus dir rauskommen, wenn ich das Thema anspreche.
Eben, vielleicht brauche ich auch einfach mal einen Happen.
So kann, also, vielleicht brauchst du mal ein Pralinchen.
So, oh, das finde ich, ich sage euch wirklich, ich finde die Ersatzwörter, die Euphemismen, finde ich fast so noch gut. Schlimmer als dieses Sekt und Pralinen. Und
das Lustige ist ja, für mich sind das so ganz normale Fachbegriffe. Und ich gucke dann immer in Gesichter mit großen Fragezeichen oder Menschen, die sich das Lachen verkneifen müssen. Wobei mir das so vorkommt, als würde ich darüber sprechen, was für ein Schraubaufsatz auf den Bohrer kommt. Also das sind für mich so typische Fachbegriffe, dass ihr mich gern darauf hinweisen dürft, wenn ich Worte benutze, die nicht so geläufig im allgemeinen Jargon sind.
Das machen wir gern. Ich hatte gerade direkt Forrest Gump im Kopf. Wenn das Leben dir Pralinen gibt,
dann ist eine davon auf jeden Fall aus Scheiße.
Und manche wünschen sich, dass alle aus Scheiße werden.
Apropos, ich hatte letztens, da hatten wir ja schon mal so eine Geschichte, die baut ja heute quasi darauf auf, echt noch ein bisschen zu reflektieren. Ne?
Mhm.
Aber noch, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken. Hey, ich habe mich wirklich wohl gefühlt, obwohl das so ein heikles Thema für mich war. Ne? Also danke nochmal, ihr Lieben.
Da bist du aber auch hier richtig bei den Perversen.
Und über die Perversen, da sprechen wir ja heute noch detaillierter drüber als in deiner Folge.
Mhm.
Ja, denn so in meiner Szene ist das Trinken von Pipi fast schon der Einstieg für manche Personen, später noch mehr aufzunehmen. Aber eins nach dem anderen gleich.
Das ist quasi die Grundschule.
Es heißt nicht, dass jeder, der auch gerne mal mit Pipi rumspielt, später mit Kaviar, a.k.a.
Ach genau, ja.
Da ist das Wort.
Auch ekelhaft.
Ekelhaft, ja. Aber für mich ganz normal. Mit Kaviar ist natürlich Kot gemeint. Oder einfach Scheiße.
Aber was gibt's so für Synonyme?
Szenetypische Synonyme für Scheiße oder Kot sind Kaviar, natürlich Schokolade, dann sowas wie Pralinen, beziehungsweise, da hört es eigentlich schon auf.
Alles, was braun.
Ja, Schokolade und Kaviar sind eigentlich, also Kaviar ist auch auf den einschlägigen Plattformen wirklich so ein Hashtag. Das kennt jeder.
Verboten auf vielen der Vanillegarin-Plattformen.
Auf fast allen. Und
eigentlich auf fast allen, ja.
Auch wenn viel Nachfrage besteht nach diesen Themen, die ja so tabu sind, ist es nicht überall erlaubt. Und das liegt meistens an den Zahlmöglichkeiten auf den jeweiligen Plattformen. Das liegt daran, dass Kreditkartenfirmen, mit denen man ja auf der Plattform sein Video kaufen kann, in ihren AGB ausschließen, sexuelle Dienstleistung oder alles, was damit zu tun hat, zu bezahlen.
Aber wie funktioniert, ich verstehe es nicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine der größeren, weiß ich nicht, alle Live-Chat-Seiten funktionieren ja da drauf. Wieso sind sie dann dafür gesperrt zum Beispiel?
Also das steht explizit drin.
Keine, ja genau, ist doch, aber es kann ja nicht an der Kreditkarte liegen, weil die ist ja eh schon hinterlegt.
Aber in den AGB von den großen Firmen wie zum Beispiel Visa, Mastercard und so weiter steht drin, dass man damit nicht Dienstleistungen oder Content dieser Art bezahlen darf, weil das natürlich oftmals amerikanische Firmen sind.
Okay.
Und dann muss sich das Portal, auf dem man den Content verkauft, fügen, weil sonst können die mit diesem Zahlungsdienstleister nicht mehr zusammenarbeiten oder man riskiert eine Sperrung und so weiter.
Ich verstehe. Wow. Okay, also Synonyme haben wir. Und du hast uns
für Pipi gibt es auch ganz viele. Also für Pipi, die klassischsten Synonyme sind Champagner und Kaviar. Pipi und Scheiße.
Natursekt.
So, genau.
Golden Shower.
Das ist der Golden Shower. Natursekt ist der Golden Shower.
Nicht zu verwechseln mit Golden Milk, mit Kurkuma.
Schmeckt auch nicht so doll nach Pisse.
Kennt ihr von Frank Zappa?
Bobby Brown.
Ist das nicht krass? Das ist ja 79 rausgekommen so und war überall ein Hit. Und ich bin mir sicher, dadurch, dass das 79 war, die Leute haben gar nicht verstanden,
0%.
Was da geredet wurde. Weil ich kannte das noch als Kind so.
Ja.
Und dann irgendwann als Erwachsener war ich dann mal so,
Moment mal.
Oh, warte mal.
Ja gut, aber es ist ja Hit Me Baby One More Time.
Nein, komm, ich nehme mal den Text raus.
Bei Frank Zappa geht es schon sehr explizit zur Sache. Das hatte ich früher auch gar nicht auf dem Schirm, habe das mitgeträllert, weit bevor ich überhaupt Praktiken dieser Art angedacht habe.
Und angeboten habe.
Dazu kommen wir gleich zu meinem ersten Mal.
Oh, ChatGPT weigert sich. Und zwar an der Stelle, wo er sagt, let her do all the work and maybe later I will rape her.
Oh,
und weiter geht's nicht.
Ist schon weit genug eigentlich.
Ich glaube, es reicht doch. Also Platz 4 in den deutschen Charts.
Mit diesem Text, gut.
Okay.
Da waren noch mehr explizite Stellen drin, die heute so nicht mehr in Ordnung wären. Und darüber sprechen wir ja eigentlich auch.
Ja, krank. Einfach nur krank. Jetzt ist die Frage, ob krank geil oder krank. Sag du mal.
Oh, ich glaube, das finden wir jetzt gleich zusammen raus. Also, ihr habt es euch ja eigentlich gewünscht da draußen. Ihr fragt mich so oft nach mehr und tiefer gehenden Stories aus meiner Welt. Und ja, heute bringe ich euch wohl eine der krassesten mit, denn das ist wahrscheinlich das krasseste Szenario, was man sich so ausmalen kann. Jemanden anzuscheißen, vielleicht sogar direkt in den Mund zu scheißen oder die Person zu sein, die das empfängt, die diese Dienstleistung bucht. Und da schauen wir jetzt mal zusammen ein bisschen drauf. Also ich bin ja Domina und was ich mache, ist nicht immer leicht zu verdauen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Yay.
Und ja, seit über 10 Jahren finde ich mit Menschen ihre Lust da, wo andere ihre Tabus haben. Und eines dieser Tabus ist Scat. Also Scat ist das knappste, kürzeste bzw. treffendste Wort für diesen Fetisch. Im amerikanischen... Ganz genau.
Entschuldigung.
Ja.
Haben die Seiten auch einschlägige Namen. Fängt immer mit Scat... an.
Du wirst es auch nicht mehr aus dem Kopf kriegen, wenn du den Song das nächste Mal hörst, weil Scat ist auch in dem Bereich, ist es so diese Art so zu sprechen, also wo der Song jetzt herkommt, diese blablabla. Aber es ist eben auch ein Synonym für das, was die Nina gerade beschreibt. Und jetzt wirst du den Song nie wieder hören können, wie du ihn vorher gehört hast.
Nie wieder.
Scatman, das kommt halt schon krass.
Aus voller Brust.
Und ich habe das gelernt in Düsseldorf, als ich einen Freund besucht habe, der aus der BDSM-Szene auch ist, ein homosexueller Mann. Und ich war eh so ein bisschen nervös. Ne? Fährst du dorthin und sagst, okay, wir gehen Wochenende feiern und so. Und ich weiß, okay, ich penne in der Wohnung. Und ey, ich habe es schon öfter erwähnt, so ich wäre es gern, aber ich bin nicht mal bi so richtig, bin nicht so mit Männern irgendwie. Und das wissen auch alle, aber ich weiß natürlich auch, dass ich schmackhaft bin, wenn ich dann da ein Wochenende lang rumhüpfe und baller halt. Oh, da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, hoffentlich muss ich mich nicht erwehren. Und dann, ja, ist so. Und dann irgendwann, und er so, ey, willst du ein Video sehen und so? Das bin aber nicht ich, das ist Scat Mask. Und ich wusste noch gar nichts, was das ist. Und es ist natürlich er, aber halt mit einer Maske.
Das ist Scat Mask.
Das war so Batman.
Ja.
Das ist, und das Video hieß, der hat immer kurze Clips gedreht. Das ist fast 10 Jahre her. Das muss man sich mal vorstellen. Das Video hieß irgendwie Scat Mask bei McDonald's. Und der ist zu McDonald's gegangen, hat sich einen Big Mac geholt, ist mit dem Big Mac aufs Klo gegangen, hat das Fleisch weggehauen, hat auf diesen Big Mac gescattet.
Er selber auf seinen?
Er selber. So, und hat es aber so gefilmt alles. Und
One take.
Und trifft genau und so. Und du siehst dann danach und musst du kurz, ja. So, weil du weißt, zielen.
Damit hat er den Burger aufgewertet.
Mach den Burger wieder zu. Und das Ende von dem Video ist, wie er mit dem Burger in der Hand so zur Kasse läuft. In dem Moment, wo er ihn so auf den Tresen stellt, geht er mit der Kamera so hoch und ein McDonald-Typ schaut ihm an. Cut.
Wow.
Der hat sehr gute Videos gemacht. Aber
das ist ähnlich wie, also ich habe so ein Video schon mal gedreht mit einem Sklaven in einer Live-Session, ebenfalls im gleichen Restaurant. Okay. Aber Light-Version davon, One Take. Wir bestellen ein Menü. Ich nehme den Becher meines Sklaven mit, schütte die Fanta oder Limonade ins Klo, pisse den Becher voll und bringe den One Take zurück zum Tisch zu seinem Essen und er trinkt meinen Becherpisse beim Essen im gesammelten, also im voll befüllten Restaurant. Diese Clips funktionieren sehr gut.
Ja, das ist auch lustig.
Bei deiner Erzählung frage ich mich gerade, ich meine, ein Becherpisse stinkt ja jetzt nicht so, ein frisch gelegter Haufen ist da schon eine andere Nummer. Meinst du, das war in dem Fall abgesprochen mit den Mitarbeitern?
Definitiv nicht.
Nein? Geil.
Ich weiß jetzt nicht, ob er das dann aufgemacht hat oder gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Ich weiß nur noch, dass ich so ich kann diesen Song nicht. Ich so, Scat. Gell? Aha, und dann kam diese ganze Welt so auf mich und ich halt so zu dem Video, weil der hat uns immer diese Videos dann gezeigt, weil es nachts um drei irgendwie durchgemacht und die waren wirklich gut gemacht halt und so. Hier ein bisschen Zeit, da ein bisschen kürzer, da ein bisschen Ding. Und ich halt so,
okay.
Ist Applaus angebracht oder so? Alle anderen so, voll krass und so. Ich so, ich weiß nicht.
Also ich bin ein bisschen verstört.
Ja, meinst du es nicht halt?
Da wurden in dem Fall mit dem Häufchen im Burger natürlich jetzt auch Zivilisten in Anführungszeichen reingesogen. Bei einem Becher mit Deckel ist natürlich niemand involviert, der nicht involviert sein möchte. Bei einem Burger mit einem Häufchen drauf, der durchs Restaurant getragen wird, glaube ich schon, dass das leicht in die Richtung, hätte man die anderen Leute fragen müssen, geht. Aber
ich habe direkt die erste Frage an dich, Nina. Skatplayer ist das, ne?
So kann man es nennen, ja.
Und wann hast du das in dein Repertoire aufgenommen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ich bin nicht auf die Idee gekommen, oh, ich würde so gerne mal jemandem in den Mund scheißen als Hobby, weil meine Freizeit nicht ausgelastet war, sondern ich habe mich damals noch in Hamburg befunden. Ich war sehr jung, ich war erst, ich glaube, 20, 21 und extrem pleite. Ne? So, ihr kennt schon die Geschichten aus meinen frühen Anfängen, in denen ich wirklich Step by Step versucht habe, irgendwie finanziell mal auf den grünen Zweig zu kommen, heimlich, mit Doppelleben. Und das war gerade so in der Zeit, als ich mich aus dem anonymen Online-Bereich raus in die, in Anführungszeichen, echte Welt bewegt habe und die ersten Live-Sessions terminiert habe und mich mit den ersten Kunden dann im Hotel getroffen habe. Und ich hatte einen relativ zurückhaltenden, netten Kunden. Wir nennen den jetzt mal Olaf, Ü50.
Der Schneemann.
Der Schneemann, ITler. Also ein super unscheinbarer Mensch, den man jetzt vielleicht nicht sofort im Gedächtnis behalten würde, wenn man ihn auf der Straße sieht. Ein unauffälliger Typ einfach. Und Olaf, wie wir ihn nennen, sieht wirklich aus wie der Nachbar von nebenan, der auch ein guter Nachbar, ein guter Ehemann, ein guter Vater ist. Also für seine Familie hat dieser Kunde alles getan. Er war auch ein liebevoller Ehemann, der mit seiner Frau gemeinsam besprochen hat, dass ihnen beiden in Anführungszeichen normaler Sex nichts gibt. Und die hatten zum Zeitpunkt der Session schon keinen Sex seit über 5 Jahren. Das war für beide Seiten, aus der Perspektive, die mir geschildert wurde, okay. Die hatten andere Gemeinsamkeiten, andere Hobbys, die sie als Paar zusammengehalten haben und natürlich die Kinder. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Olaf eine traurige Ehe führt oder dass er kurz vor der Scheidung steht, sondern ihm war wichtig, dass die Firma, mit der er auch seine Familie ernährt, gut laufen kann. Und dafür ist auch auf seiner Seite eine gesunde Psyche von Relevanz.
Finde ich so wichtig, weil man natürlich immer sich vorstellt, irgendwie, oh, was muss denn da kaputt sein? Und am besten dann noch von der armen Frau, die da hintergangen wird. Ey, ich weiß nicht, wenn ihr noch keine Langzeitbeziehung hattet, und Langzeit meine ich eigentlich 5 Jahre plus, dann könnt ihr dazu gar nichts sagen. Weil Sexualität wird sich verschieben. Definitiv. Ja. Ich bin jetzt 10 Jahre zusammen, ich liebe meine Frau, ich habe extra eine Frau geheiratet, die Dinge an sich hat, die mich immer sexuell triggern, so, weißt du, so, also mit den Fesseln, da holst du mich auch noch mit 75 hinterm Herd vor. Aber trotzdem ist unsere Sexualität nicht das, was sie am Anfang war.
Na klar, wie auch, ne?
Leute, und deswegen, also ne, ich mache jetzt dieses Monogamiefass nicht auf, aber es ist nicht so, dass dann die arme Frau zu Hause sitzt und eigentlich jetzt wartet und jetzt hatte sie sich doch hübsch gemacht, weil sie normalen Sex haben wollte, sondern nein, es gibt Beziehungen, in denen es Absprachen gibt, in denen es gibt, ich kenne glückliche Beziehungen, die Sexualität komplett ausgelagert haben.
Ja, genau.
Komplett.
Da wollte ich gerade hinaus drauf, denn ich erinnere mich dunkel daran, dass einer von den beiden vielleicht so das Wort asexuell im Raum stand. Also die haben wirklich nur diese Kinder bekommen, weil das deren Wunsch war, eine Familie zu sein, aber dieser Wunsch hatte nichts mit Lust an Sex zu tun. Und es gibt Paare, die sich auf ganz anderen Ebenen begegnen. Für manche Frauen, Ehefrauen, ist es sogar eine Befreiung, das Gefühl haben zu dürfen, ich bin ihm jetzt nicht irgendwas schuldig, was ich nicht liefern kann.
Du, für Männer auch.
Ja.
Natürlich haben jetzt so vom Klassischen her, der Mann hat immer Lust. Glaub mir, wenn Männer es hinkriegen werden, irgendwann zu sagen, diesen Besitzanspruch an der Frau wegzulassen und diesen Gedanken, das ist meins und wenn es jemand anders anfasst, dann nimmt das mir weg.
Oder dann will ich
es
nicht mehr, bar.
Oder dann will ich es nicht mehr, dann ist es eklig. Oder sie geht, nur wenn sie meine anderen. Wenn das weggeht, Männer werden so viel erleichtert. Ey, was gibt's denn Besseres als eine gut gefügelte Frau, die nach Hause kommt?
Ja.
Bitte, seid ihr wahnsinnig so, die Leute verstehen es alle noch nicht. Und es zu guter Letzt von mir zu diesem Thema, Sexualität ist ein kleiner Teil einer Ehe.
Ja.
ein so kleiner Teil im Endeffekt. Man denkt, es ist so riesig, weil es am Anfang im besten Fall groß ist. Weil wenn es am Anfang schon klein ist, dann viel Spaß nach 10 Jahren. Aber diese Größe, die es am Anfang hat, selbst in Zeit betrachtet, die krasseste Beziehung, wie viel Zeit verbringt man im Bett in Stunden am Anfang und wie viel später? Und später, es wird sinken. Ihr werdet mehr Zeit beim Wäschemachen verbringen, ja, als im Bett. So. Und das muss man verstehen. 100%. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Und dann kann man solche Dinge sehr gut, sehr, sehr gut auslagern und trotzdem eine extrem glückliche Beziehung haben.
Ja.
Punkt.
Ja, genau. So. Und mit dem hatte ich so einen ganz guten zwischenmenschlichen Online-Austausch. Und er hat mir dann auch von seinen Fantasien erzählt, dass er schon sehr, sehr, sehr lange davon träumt, Kaviar aufzunehmen. Also wirklich in den Mund gekackt zu kriegen, das auch essen zu müssen und schlucken zu müssen. Also bis zum Obersten möchte er gehen. Es gibt natürlich auch Abstufungen in diesem Fetischbereich. Wenn wir gerade über Scatplay gesprochen haben, gibt es super viele Formen, wo man sich erstmal rantasten kann, überhaupt damit rumzuspielen, in Berührung zu kommen. Denn wir alle wurden ja von Kindesbeinen an dazu erzogen, pfui, das ist ekelhaft, damit spielt man nicht. Und deswegen macht es schon Sinn, wenn man möchte, erstmal langsam anzufangen.
Ist es nicht auch so, im Tierreich macht man damit auch nicht viel, außer wenn man mal wirklich irgendwie, Primaten benutzen doch Scheiße, wenn sie irgendwie wirklich zeigen wollen, dass hier die übelste Grenze erreicht ist oder wenn sie ja zu lange in Gefangenschaft
sind. Genau, wenn sie eigentlich psychisch krank sind.
Also ganz viel. Tiere haben einen anderen Bezug dazu zu Code überhaupt als jetzt wir. So, ne, es ist, bei uns fließt ins Flur, ist weg, dort bleibt es ja normalerweise liegen, da kannst du viel drüber aussagen, wer war da, wann war der da, wie geht's dem und so weiter. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Hunde, die das essen oder so, die es gelernt haben, weil manche machen das, um Essen ist weg, um keine Spur für Räuber zu lassen, zum Beispiel. Ich habe jetzt auch was gelesen gehabt, weil die Lilly, die kleine Kackmaus, die nämlich, die macht es beim Watson. Die lässt alle anderen Häufchen lügen. Alles, nie, noch nicht einmal. Aber 2 Tage später, wenn wir vorbeigehen, da liegt ein Häufchen vom Watson im Wald oder so, die weiß, wo das liegt und die will das wegessen. Und wenn du jetzt schon ein paar Mal natürlich erwischt und es gibt nichts Schlimmeres als ein kleiner weißer Hund, der Kacke isst, das ist wirklich richtig übel. Und dann haben wir geguckt und so und es scheint, und es ist krass, haltet euch fest, das ist ein Zeichen von Liebe.
Ja, ich räume hinter dir auf.
Sie will ihm nahe sein und will das sozusagen irgendwie weg. Und es ist krass, weil er ist ja super toxisch zu ihr, will gar nichts mit ihr zu tun haben. Also Lilly Maus ist in einer toxischen Beziehung. Abschließend noch, wir haben in deiner Folge, Roman, auch drüber geredet gehabt, zu dieses, es ist das erste Produkt. Mhm. Und da habe ich auch schon Sachen gelesen gehabt, wo gesagt wurde, du darfst halt Kinder oder auch also Kleinkinder dafür eigentlich jetzt nicht anschreien, wenn die sich einscheißen oder so. Weil dann hast du genau diesen Effekt so, okay, das produziert was und kriegt gesagt, boah, wie eklig und schäm dich und es ist richtig Mist und es darfst du nicht und es ist scheiße und es ist so. Und man muss kein Genie sein, um zu verstehen, okay, das ist das, was ich gemacht habe. Was ich gemacht habe, ist super schlecht, dass das nicht gut ist für eine Psyche. Es ist aber auch schwer zu sagen. Also ich meine, ich krieg's beim Watson hervorragend hin. Oh, so ein tolles Häufchen. Ja, schau doch mal, das ist ja, Lili macht einen Berg. Das gibt's ja gar nicht, richtig toll.
Aber macht das bei Kindern, also bei kleinen Kindern machen das Familienmitglieder. Oh, guck mal, hat der Kacke gemacht.
Ist ja auch anscheinend auch richtig nach der Theorie. Da wird man stolz auf das, was man schafft.
Ja, okay. Auf sein Produkt.
Entschuldigung, jetzt sind wir abgewichen vom Einstieg ins Scatplay.
Genau, wie es überhaupt so weit kam, dass ich mich dahingehend auch ausprobieren konnte und durfte. Also wir springen zurück. Nina ist Anfang 20, fängt gerade an, sich so ein bisschen aufzubauen.
Mega hot.
Mega hot, ja, ohne Scheiß. Ich war in Wettkampfvorbereitung, ich sah Hammer aus. Also ich war jeden Tag 1-2 Mal im Gym. Meine Ernährung war top. Also es gab wirklich nichts, was dem Zufall überlassen wäre. Was auch schon wieder quasi Teil der Planung ist. Ich weiß sehr genau, was ich konsumiere und was auch wieder aus mir rauskommt. Das ist so einer der ersten Punkte, an die man natürlich schon denken muss, weil du kannst nicht einfach einen Menschen irgendwas fressen lassen. So, du hast auch eine Verantwortung, wenn du das tust. Mhm. Und die Bedenken oder auch Vorgespräche haben schon ihre Relevanz. Kann ich davon krank werden? Ist das schädlich für mich? Und so weiter und so fort. Da gehen wir auch gerne später noch ein bisschen genauer drauf ein.
Kannst du ein bisschen Kreatin bitte nehmen? Also ich brauche... Das ist auf mein Kreakum.
Ja, die Sorgen haben die meistens nicht so, sondern es geht da ganz stark um einen Gedanken, den man schon seit manchmal Jahrzehnten mit sich schleppt und auch oft gekoppelt mit dem, was du in deiner Folge, Roman, angesprochen hast, ein Minderwertigkeitsgefühl oder einen schwachen Selbstwert, der manchmal aber auch schon so weit reflektiert ist, dass man in diesem geführten Rahmen genau diese Erniedrigung erleben möchte über die Balance im Leben. Und ich erkläre jetzt einmal, wie heftig die erste Session für uns beide war. Denn dieser Kunde hat bereits online vorher Vertrauen zu mir aufgebaut und wir hatten, ich glaube, einige Chats oder vielleicht auch Webcam-Sessions, daran erinnere ich mich nicht, weil es über 10 Jahre her ist, aber wir hatten auf jeden Fall regen Kontakt, bis er dann die erste Session terminiert hat. Und aus heutiger Sicht, ich weiß, wie unfassbar teuer solche Sessions sind, aber damals war das bei mir noch vergleichsweise spottbillig, weil ich dieses Geld so unfassbar dringend brauchte und mir gedacht habe, was ist denn schon ein krasser Preis? Und ich habe, soll ich mal mit Zahlen um mich schmeißen?
Ja, bitte.
Ich habe damals für 3 Stunden nur 330 Euro genommen.
Das ist viel zu wenig. Das ist so krass, viel zu wenig.
Unfassbar.
Dafür mache ich nicht mal einen Workshop, Alter.
Nee, das eigentlich, also das, was ich damals für 3 Stunden genommen habe, das ist für 1 Stunde schon wenig. Also das ist für 1 Stunde schon wenig. Aber für mich war das viel Geld und ich hatte nicht nur eine Session. Also für mich war das sowieso schon Hammer, an einem Tag mehr als 100 Euro in der Hand zu halten. Hm. So. Und dementsprechend hatte ich aber auch den Druck, diese 330 Euro, die haben sich für mich angefühlt wie, boah, diesen Monat werde ich nicht diese und jene Sorge haben. Das war für mich so eine Aussicht in, wenn du das schaffst, wenn du das hinkriegst, ey, damit kannst du richtig vorwärts kommen. Und so habe ich eigentlich erstmal persönlich aus monetären Beweggründen überhaupt angefangen, mich mit diesem Fetisch zu beschäftigen. Und parallel dazu versucht zu verstehen, was bewegt meinen Kunden dazu? Was hat er davon? Und so kam dann die junge Nina in dieses Hotelzimmer und ich habe einen Vorteil, der hat mir in der Schule schon immer den Arsch gerettet. Selbst wenn ich aufgeregt bin, selbst wenn ich innerlich eigentlich sterbe, ich sehe cool aus dabei. Mir ist das einmal aufgefallen an einem Tag, wo ich super unvorbereitet war in der Schule und ich 1 in einem Referat bekommen habe, weil ich ja so toll frei gesprochen hätte und so perfekt vorbereitet war. Das war einfach nur Fake, eine Fake-Attitude, die mir dann so rückgemeldet wurde, dass ich mir gedacht habe, darauf kann ich zurückgreifen in Situationen, in denen ich mich wieder unsicher fühle.
Sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit.
Richtig. Wenn du noch nie jemandem in den Hals geschissen hast, woher sollst du Ahnung haben?
Ey, übrigens, ich weiß nicht, ob es an der Stelle schon angebracht ist. Kennt ihr die Bristol-Stuhlform-Skala? Haben deine Kunden damit was zu tun?
Das sagt mir noch nichts.
Ich glaube, ich habe es mal gehört. Okay, erzähl, aber einordnen von Code in verschiedenen Stadien und so.
Genau, da geht es um deine Gesundheit.
Genau.
Und eigentlich kannst du es unterscheiden in 7 verschiedene Formen, wie wir ausscheiden. Und kannst daran ablesen, ob du zu wenig Flüssigkeit zu dir nimmst.
Beschreib mal den ersten und den letzten.
Das erste sind so Hasenkökelchen quasi.
Ah, okay.
Also jeder, der mal eine Verstopfung hatte und dann oder 7 Tage auf Heroin war, dann knallt so eine Dinger raus. Und es gibt eine Typ 4 heißt das. Wurstförmig mit glatter Oberfläche.
Das ist, was die Leute wollen.
Premium.
Genau.
Das ist Lucky Shit.
Ein Traum.
Das ist richtig.
Das Ergebnis einer guten Darmgesundheit. Wohlgeformt und geschmeidig gleitet der perfekte Stuhl ohne Mühe heraus.
In den Sklavenhals.
Und dann die extremste Form kennt auch jeder, der schon mal ein bisschen zu viel von irgendwas hatte. Ja, das ist dann Diarrhoe-Willi.
Das ist gut zu wissen. Ja, da könnte man eigentlich erwarten, dass einer von den Kunden mal sagt, also bitte Stufe 4.
Tatsächlich ist Stufe 4 meistens gewünscht, ohne dass sie wissen, dass es Stufe 4 ist. Aber was mir oft entgegengebracht wird, ist bitte kein Dünni. Das ist so die Angst, die als Oberstes steht. Bitte kein Dünni. Also Dünnschiss, Diarrhoe möchten wirklich nur die Hardcore-Klomäuler unter den Hardcore-Klomäulern, die wirklich sogar auch, gibt es Hundescheiße fressen, gibt es alles. Aber zurück zu diesem sehr intimen Moment, der mir bevorstand.
Das ist es definitiv.
Ich bin hingekommen in das Apartment, ich habe so ein Klopfzeichen, der Kunde weiß vorher, ich werde so und so klopfen, dann macht er die Tür auf und wartet dort auf Knien dann oder geht direkt auf die Knie. Und wird mir dann erstmal einen Fußkuss geben zur Begrüßung. So ist dann schon das Machtverhältnis eingestellt und ich sorge dafür, dass das Eis bricht im Sinne von, der Kunde darf etwas vorbereiten. Und das war ein sehr, sehr fürsorglicher Kunde, mit dem ich jahrelang Sessions danach hatte. Der hat freundlicherweise ein tolles Buffet aus Obst aufgebaut für mich, Getränke, Wasser, Softdrinks, hat mich noch gefragt, was ich sonst so gerne mag. Also er hat wirklich sich Mühe gegeben, dass das Ambiente für mich schön ist. Und ich habe ihm quasi eine Aufgabe gegeben, die ihm in der Vorbereitung auf die Session hilft, seine Gedanken zu sortieren, weil sonst artet das möglicherweise in völliger Aufregung aus, dass dieses Szenario, was ich seit 30 Jahren mit mir trage, heute wahr wird. In solchen Fällen habe ich damals schon immer eine Anzahlung genommen, denn die Quote, kalte Füße zu kriegen, ist auch sehr hoch. Und man muss natürlich bedenken, dass ich mir ebenfalls eine gewisse Vorbereitung ein, zwei Tage vorher
mich vorbereiten musste,
ein, zwei Tage vorher.
Ey, das musst du dir mal reinziehen, da sind 330 Euro
wirklich viel zu wenig, das ist wirklich wenig.
Das war viel zu wenig. Vor 10 Jahren und für meine Verhältnisse damals hatte ich nicht das Gefühl, dass ich zu wenig genommen habe. Aus heutiger Sicht ganz anderes Feld. Aber für damals war das in Ordnung. Ich habe mich gut gefühlt dabei.
Genau. Du musst ja auch sagen, klar siehst du aus, wie du aussiehst, aber trotzdem warst du dafür ein Amateur eigentlich.
Absolut, ich war
also
ein Amateur.
Warum sollte der Amateur schon genau das gleiche kriegen, was der Profi kriegt?
Ganz genau. 100%ig richtiges Argument. In diesem Falle fand der Kunde das aber charmant, dass ich Amateurin bin. Er wollte nämlich keine Erfahrung machen, die wie nach einem Wunschzettel läuft. Ich kriege meinen Wunsch abgearbeitet und werde dann zurückgelassen. Das war nicht sein Wunsch. Gerade die Toilettensklaven haben im Vorfeld häufig einen regen Austausch mit mir und brauchen auch erstmal überhaupt diese Gewissheit, dass die Frau mich auf der Ebene versteht, dass ich da in dem Rahmen das Vertrauen aufbringen kann, die Göttin anzubeten und dieses krasse Szenario durchzustehen. Also es ist eigentlich unerlässlich bei diesen Extremfetischen im Vorfeld das Kopfkino zu befeuern. Und ich musste mich natürlich auch insofern vorbereiten, als dass diese Session am Nachmittag passend zu seinen Arbeitszeiten ab 15 Uhr stattfand. Aber wenn du sonst theoretisch eher morgens um 8 zur Toilette gehst, dann musst du halt gucken, wie du bis 15 Uhr durch den Tag kommst.
Du gehst nicht morgens um 8 zur Toilette, hör bitte auf.
Ich sag ja, du
gehst um 8, gehst du nirgendwo hin.
Um 8 liege ich noch im Bett.
Ja, eben.
Aber damals nicht, ich hatte 100 Jobs gleichzeitig, Domina nebenbei heimlich und so. Also ich musste schon natürlich timen, dass das heute im besten Falle klappt, weil meine größte Angst war ja nicht, dass das peinlich wird. Das war mir ja da schon wurscht. Also meine größte Angst war, dass ich das nicht hinkriege, dass ich in diesem Moment nicht kacken kann oder nicht loslassen kann. Ja. Und mein absoluter Geheimtipp seitdem ist, wenn du eh schon heute nicht auf der Toilette warst und du kannst es noch gut halten, weißt, ungefähr in einer Stunde ist deine Session, ich esse so eine kleine Dose Bio-Linsensuppe. Die sorgt dafür, dass diese Linsen, diese ganzen Ballaststoffe in meinem Bauch dann aufquellen und ich spätestens zur Session wirklich muss. Ich muss. Und dann ist das Vorgespräch für mich schon mit Schweißperlen auf der Stirn, weil ich weiß, ich muss.
Komm, mach ihn jetzt.
Oh, Maul auf jetzt.
Wir haben keine Zeit jetzt mehr. Jetzt drück langsam.
Ja, und so war das dann. Ich hatte auf jeden Fall alle Vorbereitungen getroffen, die ich treffen konnte. Die Stimmung war in Ordnung. Natürlich war der super aufgeregt, aber eher nach innen gekehrt aufgeregt. Und wir sind dann in den Badezimmerteil dieses Apartments gegangen. Also in den Kontexten, in denen ich diese Sessions mache, ist es oft so, dass der Kunde diesen extrem erniedrigenden Moment, unter einem Scheinwerfer zu liegen, in einem weiß gefliesten kalten Bad auf dem Boden, sogar genießt. Mhm. Das ist ganz anders als im Privaten, wo man irgendwie auch möchte, dass das Gegenüber sich eher kuschelig fühlt oder irgendwie warm und schönes Licht ist. Sondern in meinem Kontext darf auch das Setting dann ruhig ein bisschen roher und härter sein. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn jetzt jemand eine Session vorbereitet mit Kerzen im Bad, dann scheiße ich auch mit Kerzen im Bad in den Hals.
Ja, ja.
Und ich habe mich quasi, also ich habe ihm befohlen, auf dem Boden sich hinzulegen, nackt ausgezogen. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich das in Sessions mit fremden Neukunden sowieso immer mache, die nackt ausziehen lassen, einfach erstmal zur Erniedrigung oder auch, damit ich sehe, ist dieser Mensch möglicherweise irgendwie bewaffnet oder hat was dabei, was mir hier nicht passt in diesem Rahmen. Was glücklicherweise noch nie vorgekommen ist, aber trotzdem safety first. Und so lag er dann nackt auf dem Badezimmerboden, völlig aufgeregt, Augen offen, ich sehe schon, wie so die Oberlippe zittert vor auch Erregung. Und was ich sehr spannend fand bei diesem Kunden, er hat nichts von echtem, also heteronormativen Sex. Mhm. Er hat 2 Kinder gehabt mit seiner Frau, die er auch liebt, aber die hatten nur 2-3 Mal in ihrem Leben überhaupt Sex, weil für ihn ist das etwas sehr Mechanisches. Die wollten nur diese Kinder zeugen und ansonsten begegnen sie auf einer anderen Ebene. Für ihn war das das Nonplusultra, jetzt diese Fantasie auszuleben. Nichts anderes hat ihn überhaupt noch scharf gemacht, als zum Klomaul bzw. zu einer menschlichen Toilette erzogen zu werden.
Aber hattet ihr dann einen Ständer?
Pass auf.
Pass auf, Junge.
Es geht los. Ich wusste ja noch nicht mal, wie ist für mich die bequemste Haltung? Wie ist das für mich am entspanntesten? Heute habe ich da so meine Techniken, wie das lockerer über die Bühne geht.
Also noch einmal zur Erinnerung, das ist deine erste Session.
Erste Kaviar-Session.
Erste Kaviar-Session.
Also SM-Sessions mit...
Nee, schon klar. Ja, nur falls man... Also ich habe jetzt zwischendurch schon ab und zu meine Gedanken irgendwo hingeschweift. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, das ist die erste Kaviar-Session.
Richtig, die erste Kaviar-Session und in diesem Fall sogar für uns beide. Denn der Kunde hat den Gedanken noch nie woanders ausgelebt. Und ich hatte bisher noch nie jemanden, der das Szenario bis zur Session durchgezogen hat.
Was soll das sein?
Ich hatte einen Sportoutfit an, glaube ich. Ich war nicht als Domina gedressed. Er wollte was Ziviles. Mhm. Und da ich ja eh in Wettkampfvorbereitung und so war, hatte ich, glaube ich, eine Leggings an, eine schöne und einen Crop-Top. Mhm. Aber ich sah eigentlich eher aus wie das nette sportliche Mädel von nebenan und nicht wie die Herrin Schul? In Lack und Leder. Sneaker.
Ah, oh, das sah schon sexy.
Wieso habe ich aber immer so einen Werbeclip von...
Ich glaube, weiße Airbags.
Joghurtwerbung im Kopf. Immer nach dem Sport.
So ungefähr sah es auch aus. Also es sah jetzt überhaupt nicht aus mit strengem Zopf, schwarze Lederstiefel bis über die Knie, Catsuit, gar nicht. Wollte dieser Kunde aber auch nicht. Das Szenario an sich ist schon so erniedrigend, so extrem, so intensiv, dass die meisten Kunden aus dem Klomaulbereich nicht unbedingt weitere Reize benötigen. Denen geht es selten noch zusätzlich um Latex, noch zusätzlich um Nylon, noch zusätzlich um... Es bezieht sich sehr auf diese krasse Spitze des Fetischs.
Ja, also nochmal Bezug nimmt auf meine Episode dort. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht an Klamotten oder sonst irgendwas. Das hat vollkommen gereicht.
Ja.
Das war fast zu viel, aber es war zu viel. Ja,
man steuert nur auf diesen einen Moment zu.
So. Ein Autounfall.
Ja. Und ich war jetzt quasi ja, was heißt Verursacherin dieses Unfalls, aber ich sollte jetzt quasi mit 100 Sachen in diesen anderen Wagen reinbrettern, wenn wir in Unfällen sprechen. Also habe ich mich über sein Gesicht gehockt. Gott sei Dank hatte ich relativ stark trainierte Oberschenkel schon zu der Zeit. Denn das ist gar nicht mal so eine angenehme Position, in der Hocke, wenn du keinen Stuhl unter dir hast, dann auch noch zu drücken. Es ist nicht leicht. Und dann das Schwierigste, die Grenze, die Blockade in deinem Kopf fallen zu lassen. Die Grenze, die mir, seit ich ein Windelpuper war, anerzogen wurde vielmehr. Die Grenze, die dir sagt, das ist ekelhaft, schäm dich, du bist widerlich. Die
Geräusche, man hat Angst, ein Geräusch zu machen.
Am Anfang hat man Angst, einen Pups rauszulassen. Genau. Und das ist was, wofür der Kunde am liebsten noch einen Fuffi extra zahlt.
Ja,
bitte putzen Sie mich an.
Du kannst nicht. Ja, aber, weil du, also Leute, ne, wenn ihr noch hier seid,
ich glaube, sie sind alle noch
und
da.
Ihr es euch nicht vorstellen könnt, dann überlegt mal, die ganzen neumodischen Bäder in den Hotels haben alle keine richtigen Türen mehr eigentlich. Mhm. So. Ich weiß schon mit auf Dates irgendwie, wo Frauen 4 Tage nicht aufs Klo gegangen sind, obwohl ich gesagt habe, ich gehe raus, ich laufe eine Woche um den Block, wenn du möchtest. Also, aber es ging einfach nicht, weil diese, ja, ein Raum, der halt irgendwie nicht richtig abzuschließen ist. Allein das so. Und ich erinnere mich im Knast mit Mehrmannzelle so. Weißt du, in der Dreimannzelle war ich, die hatten nur einen Vorhang um das Klo rum. Einfach so einen Duschvorhang. Und du gehst da rein, halt, also davor denkst du, ah ja, okay, ist ja wenigstens ein bisschen privat so. Aber beim Scheißen denkst du dir echt,
das ist nur ein Lappen, der uns trennt.
Es ist überhaupt nicht privat. Erstens riecht ihr das jetzt gleich alle, entschuldigt.
Es macht plopp.
Und hört ihr es?
Oh. Übrigens, es macht plopp. Die ganze Zeit denke ich schon so, wir wissen ja alle, was für ein Geräusch das macht, wenn das Produkt aufschlägt auf der Oberfläche.
Weiß ich nicht, jeder macht andere Häufchen. Okay, weiter geht's.
Aber bei jedem macht es irgendein Geräusch. Und ihr habt das alle schon mal gehört. Und ich denke mir gerade so, was ist mit dem Dude? Mhm. Weil das kommt ja bei... Also,
vielleicht auch nicht.
Was machst du für Haufen?
Vielleicht kommt also, die Wurst auf ganz
lange. Ihr wisst, wie das klingt, wenn man da mal ein Häufchen macht.
Bam! Wie ein Backstein.
Ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen was zu viel auf der Hüfte.
Also, erstmal, bevor ich überhaupt einen Klopp oder ein Pff oder irgendwas machen konnte, hast du ja diesen sehr, sehr aufgeregten, sehr, sehr nahen Menschen unter dir, dessen Atem du sogar spürst. Und wenn du vorher noch nie einen heißen, aufgeregten Atem an deinem Arsch gespürt hast, allein nur vom Ausatmen, allein dieses... Allein das ist ablenkend, während du versuchst, die Grenze in deinem Kopf zu lösen und dabei super sexy und cool auszusehen. Du bist ja die führende Person. Du musst ja den noch beruhigen, während du gerade versuchst, alles loszulassen, was dir jemals antrainiert wurde.
Und du hast auf Sicht, ist dein Schwanz.
Genau.
Das und hat man ja auch noch so ein bisschen so im Auge. Ah. Beobachtet das ja auch noch.
Ja, und ich möchte auch selten dann in seine Augen gucken, ja, weil das ist so... irritierend auch für mich, wenn ich weiß, derjenige starrt, kann ich ja noch weniger loslassen oder konnte ich damals. Heute genieße ich sogar die Aufregung in den Augen zu sehen. Das hat sich geändert, weil ich natürlich viel mehr Sicherheit in diesem ganzen Thema habe. Aber damals, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ihm die Augen zu verbinden oder so, was man heute auch manchmal macht, um denjenigen ruhiger, also für die Person macht, um die Person ein bisschen in Sicherheit zu wiegen.
Wie bei so einem Hühnchen, wo du so ein Tuch drüber
passt. So ungefähr. Aber diesmal war es halt so, ich habe mit meinem Unterkörper über seinem Gesicht gehockt, versucht loszulassen und auf seinen Schwanz geguckt. Und ich habe es hinbekommen. Ich habe alle Riegel in meinem Hirn irgendwie gelöst, trotz heißen Atem und trotz Szenario, was für mich auch super neu war. Denn ich konnte schon in diesem Moment dieser Machtposition was abgewinnen. Als ich gemerkt habe, ich krieg das hin, das klappt, hat es angefangen, Spaß zu machen. Und dann habe ich es wirklich hinbekommen, ihm meine gesamte Portion ohne Plopp, sondern eher wie so einen schokoladigen Eisbecher in den Mund zu machen. Eigentlich wirklich der perfekte Shit, wie der ewig schon darüber fantasierende Sklave sich das vorstellt. Und das Ganze, ich meine, der Mensch hat da 30 Jahre drüber nachgedacht, das Ganze dauert ja dann vielleicht effektiv 1, 2, wenn es hochkommt, 3 Minuten. Also das ist ja wirklich kein langer Vorgang, der da abläuft. Aber danach wird's heftig.
Du warst 3 Minuten im Squat.
Schätzungsweise. Jetzt nach 10 Jahren kann ich dir nicht mehr genau sagen, wie lange das genau war, aber irgendwas zwischen 1 und 5 Minuten.
Ne? Und daran merkt man auch schon mal, ey, krass, jeder, der schon mal in einer tiefen Hocke war, so, versucht das mal, könnt ihr euch ja jetzt gerade einfach mal hinhocken, wie lange ihr das hinkriegt.
Und dabei musst du natürlich auch noch irgendwie zielen. Außerdem, wenn du drückst in der Hocke, kommt ja auch, wenn du jemanden ins Maul scheißen willst, kommt ja auch trotzdem Pipi in den meisten Fällen. Und du musst der Person ja auch noch Anweisungen geben. Jetzt schluck, 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 guck mich an, schluck, verehr meinen...
Das ist richtig Arbeit, Alter.
Also ich glaube, Pipi hatte der vorher schon probiert, da war er schon ein gut geübter Schlucker und deswegen hat das kein Problem erzeugt. Da siehst du dann schon, ob jemand beim Pipi jetzt, wie du in deiner Folge beispielsweise, sagt, das ist mir zu viel, an dieser Stelle vorbei, oder ob der gerade warm wird. Und Pipi zu trinken, das war für den, also der hätte gerne nur Pipi getrunken, so toll fand er das. Auch das Gefühl, der Duft, wie es über seinen Körper rinnt, das zu schlucken. Man hat gesehen, jetzt ist er in seinem Element. Und dann die Scheiße im Mund zu haben. Er lag dort mit offenem Mund, der Haufen guckt raus. Und mir war diese Situation in dem Moment dann schon fast zu krass. Ich war aber in der glücklichen Position, ja die Herrin zu sein und habe das so umgedreht nach dem Motto, ich muss hier raus, aber ich werde es so verkaufen, wie das ist dein Job, damit klarzukommen. Und dann habe ich mich über ihn gestellt, ihm nochmal in die Augen geguckt, ihn angespuckt und gesagt, du machst das jetzt alles sauber. Du wirst meine gesamte göttliche Scheiße auffressen. Ich mache die Tür des Bades zu. Und erst wenn hier alles wieder picobello ist und die Luft rein ist, komme ich wieder her. Und er hat es geschafft. Er hat alles gefressen, den Boden mit seiner Zunge gesäubert, was für ihn auch nochmal ein absoluter... also on top, wie nochmal ein Geschenk dazu ist, immer weiter erniedrigt zu werden, die absolute Entmenschlichung zu erleben in diesem Moment auch, abgerichtet zu werden zu einer Sache, darum geht es teilweise, zu einer menschlichen Toilette ausgebildet zu werden, die im Fetischkontext keine Rechte mehr hat, außer zu dienen.
Also hast du ihm befehlen müssen, dass er sich die Zähne putzt? Macht er das freiwillig? Putzt er sich die Zähne danach?
Also in meiner ersten Session war ich da auch noch relativ grün hinter den Ohren und habe ihn natürlich seine Zähne putzen lassen. Aber mittlerweile ausgebildete Klomäuler, die dürfen eine Mundspülung, nämlich meine Pisse benutzen, sonst nichts.
Man muss ja auch sagen, du warst ja zu Gast bei meinem True Crime Podcast, also zumindest emotional hast du mich gecoacht. Da ging es ja um Kannibalismus.
Ja.
Also wirklich das Essen einer anderen Person. Und ich glaube, korrigiert mich, aber das ist am nächsten dran, bevor es dann ins, okay, jetzt muss jemand Fleisch wegnehmen oder so. Ne? Also du isst ja wirklich ein Teil
dieses Menschen,
der dann in dir ist, der durch deinen Körper geht, den du wieder in dich aufnimmst. Ein Teil davon wird benutzt, um neue Zellen bei dir zu bauen und so, ist einfach so.
Und das ist für viele auch wieder reizvoll, etwas von der angebeteten Herrin in sich, bei sich, so nah mit sich zu tragen, für wenigstens einen kurzen Zeitraum.
Ich würde gerne mal kurz von ihm wegkommen, zu dir und deinen Gedanken. Du hast ja gerade gesagt, ey, ich habe gemerkt, fuck, ich muss jetzt hier irgendwie raus, aber ich muss es gut verkaufen. Was für Emotionen kamen da hoch?
Eigentlich erstmal nur ein bisschen Ekel vor der Situation, dass es stinkt in diesem klitzekleinen Hotelbadezimmer und ich mir so ein bisschen aber schon dominant, arrogant dachte, das ist ja jetzt wohl nicht mehr mein Job, mit dem Gestank klarzukommen. Das hat er bestellt. Und dann bin ich so in diese Attitude geswitcht. Er hat mich gar nicht angeekelt. Ich habe ihn auch zu keiner einzigen Sekunde überhaupt weniger ernst genommen als einen anderen Menschen oder weniger respektiert als einen anderen Menschen. Ganz im Gegenteil. Ich fand das sehr, sehr mutig und wie eine Wertschätzung mir gegenüber, dass er diese Fantasie mit mir ausleben möchte.
Und war da zu irgendeinem Zeitpunkt Scham? Ey, ich habe hier gerade jemanden in den Mund gekackt.
Das ist sofort gewichen. Ich glaube, diese Scham bestand vor der Session. Da war ich aber dann von meiner Geldnot so getrieben, das Geld, also Zweck heiligt die Mittel, alles klar, Nina hat sich das wieder selbst legitimiert, alles cool. Und die Scham hat für mich insofern nie eine Rolle gespielt, als dass ich ja permanenten Doppelleben hatte, wofür ich mich dauerhaft geschämt habe. Deswegen ist die Krassheit der Sessions nicht mehr ausschlaggebend dafür gewesen, ob ich mich danach jetzt mehr oder weniger schäme. Ich habe mich nur gesellschaftlich geschämt, nicht für die Sache an sich. Und als ich aus diesem Badezimmerchen raus war, habe ich einen Endorphin-Kick bekommen. Der hat währenddessen angefangen, aber als ich im Hauptteil des Hotelzimmers war und er noch im Bad, hatte ich ja mal kurz einen Moment durchzuschnaufen. Ich habe es geschafft. Ich habe das Geld verdient. Ich habe diesen Menschen gerade einen Lebenstraum erfüllt. Ich habe den so hart erniedrigt. Ich habe so viel Macht über diese Person ausüben dürfen. Und ich fühle mich wie eine Superheldin. Also für mich war das eine Überschreitung meiner eigenen anerzogenen Grenzen, die sich dann angefühlt hat wie, ich kann alles schaffen. Ich kann alles schaffen. Und deswegen habe ich dann auch immer mehr Anfragen in diese Richtung angenommen, weil es hat mich fasziniert. Das Machtgefälle hat mich fasziniert. Die Befriedigung und Erfüllung bei meinem Kunden in den Augen zu sehen, obwohl die Situation für die gesamte Welt als krank gilt, hat mich erfüllt. Und zu sehen, dass dieser Mensch erst eine Latte kriegt, erst eine Erektion, wenn die Scheiße in seinem Mund ist, hat mir gezeigt, ich mache hier nichts Falsches. Wir sind hier zwei Erwachsene, die sich abgestimmt haben, auf ein Szenario, die Grenzen waren klar, es gab eine Vorbereitung, es gab viele Vorgespräche und ich habe 3 Stunden. Das heißt, wir haben auch noch genug Zeit für Aftercare und die ist diesmal wirklich nicht doppeldeutig gemeint, sondern sprechen darüber, wie hast du es empfunden, ein bisschen sacken lassen und dann sich in dem sauberen, gut duftenden Raum wieder begegnen und diese ganzen Dinge zusammen reflektieren. Trotzdem auf eine dominante Art und Weise. Aber ich kann ihn ja auch loben, dass er ein gutes Klo war. Ein guter. Er hatte ja Gott sei Dank nicht wie du in deiner Folge das Gefühl, will ich nie wieder machen, sondern für ihn war das ein, davon habe ich all die Jahre geträumt.
Jetzt hast du gerade Gott sei Dank gesagt. Also Gott sei Dank hatte er nicht das Gefühl, hätte dich das, wo hätte es dich erwischt, wenn er währenddessen so, Pineapple. Zimtschnecke.
Gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass das meine erste Session in diesem Kontext war, wäre das für mich schwierig gewesen, nicht die Leistung zu erbringen oder die Erwartung zu erfüllen, die mir gestellt wurde. Jahre später hatte ich Sessions, in denen Menschen herausgefunden haben, stopp, das ist mir doch zu krass. Und die haben sich aber im Nachhinein bedankt, dass sie die Erfahrung mit mir machen durften.
Naja, aber ich glaube, beim ersten Mal wäre es...
Das wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Ja. Ich hätte mir dann auch wahrscheinlich gedacht, das mache ich nie wieder, das kann ich nie wieder anbieten, dieser Fetisch ist gar nichts für mich.
Ja, ich kann mir das so gut vorstellen und du wirst lachen, aber das habe ich mir gedacht, als du nämlich gesagt hattest, oh ja, und wir waren ja beide das erste Mal und so, und da zucke ich immer zusammen, wenn die Leute sagen, oh, wir waren beide das erste Mal, denke ich immer, das ist nicht gut.
Absolut
nicht. Ihr denkt jetzt, das hört sich gut an, ist aber nicht, weil wenn ihr beide das erste Mal seid, dann ist das Risiko, dass ihr Fehler macht, egal in was. Erste Mal Drogen nehmen, erste Mal das, erste Mal whatever, ist immer besser, wenn nicht, keiner eine Ahnung hat. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und deswegen, ich bin froh, weil schau dadurch, dass er, deswegen hatte ich auch nach dem Ständer gefragt und so, weil das sind jetzt so kleine Sachen. Natürlich, heute, du bist so, wenn er keinen Ständer kriegt, dann, also du suchst das Problem sicher nicht bei dir so, weißt du, ich meine, aber in so einer Situation, gerade noch, wenn man unerfahren ist und so, dann guckt man ja schon oft bei Männern auch, also wenn er eine Erektion hatte, dann hat es ihm gefallen.
Ja.
So, weißt du, das ist ja auch übrigens ein Druck, da können wir auch mal drüber sprechen, der auf uns enorm lastet.
Oh ja.
Auch kommen müssen, wird hardcore immer erwartet.
Ja.
Mhm. Also das kann ich als Mann sagen, so, ich habe mittlerweile auch schon Orgasmen vorgetäuscht.
Mhm.
Ich um aus irgendeiner Nummer rauszukommen halt, weil ich weiß, oh, wenn ich jetzt nicht komme, fühlt sie sich nicht gut halt, so, weißt du,
und
das auch kommuniziert wurde, also wortwörtlich so, ja, ne, also können wir mal anders mal drüber reden.
Müssen wir unbedingt.
Und wenn du da aber so drauf guckst und jetzt guckst du, okay, und jetzt der Schwanz geht weg, der Zug, der geht weg und so, das wäre super unangenehm, aber wenn du dann weißt, okay, bam, wuff.
Ja, und auch noch mit dem Kontext, dass er sonst überhaupt kein Interesse an
das heteronormativen Sex hat. Es ist hart, ihn hart zu kriegen so, und dann ist das natürlich, dann gehst du raus.
Ja.
Yes. Ich kann es mir so gut vorstellen.
Mich an der Stelle interessiert Vorgespräche und Nachgespräche.
Mhm.
Wie sehen die aus?
Also im Vorgespräch finde ich natürlich erstmal heraus, wie viel Erfahrung hat die Person bereits oder was ist Fantasie, was ist irgendwie ein bisschen gefestigter. Vorgespräche heute sind für mich komplett unkompliziert, weil ich einfach super viel Erfahrung habe in dem Bereich. Nachgespräche sind individuell. Da kommt es natürlich darauf an, ist das eine Person, die lieber nach der Session sehr schnell raus möchte. Man kennt es auch vielleicht im allgemeinen Kontext, diese Post-Nut-Clarity, also wenn du einen krassen Porno geguckt hast, ein Szenario, was du total verwerflich findest, in dem Moment, wo du abgeprüzt hast, sagst du, was habe ich da gerade geguckt?
Kaufreue.
Genau, oder im Fetischbereich auch. Oft spitzt sich die Erregung so sehr zu, dass auf dem Punkt, wo derjenige, egal ob Mann oder Frau, die Erlösung findet, kommt, erstmal ein Cut ist und ich möchte gerade nichts mit dem Thema zu tun haben. Das kann passieren. Hm. Ich habe auch viele Kunden, die dann erstmal für ein paar Wochen oder Monate abtauchen. Aber es gibt auch die, die sehr dankbar dafür sind, dass man sich noch Zeit nimmt, zusammen darüber zu sprechen und das einzuordnen. Also gerade wenn es das erste Mal war.
Hattest du mal jemanden, den du wieder richtig zusammenbauen musstest? Also der wirklich...
Ja. Aber das war nicht in einem Kaviar-Kontext, sondern da hatte ich jemanden, der auf extreme andere Erniedrigung stand. Ich wusste wenig über diese Person. Die hat mir nicht viel mitgeteilt, wollte aber harte verbale Beleidigungen haben. Und ich habe einen Punkt getroffen verbal. Ich bin auf was gegangen, optisch, was ihn zum Weinen gebracht hat. Mhm. Er hat mir es nicht als Tabu genannt. Das hat ein Kindheitstrauma getriggert oder so, oder ein Schultrauma.
Ist mir auch schon passiert.
Mhm.
Also,
schön, dass du es mir sagst. Weil
ist mir auch schon passiert, bei einer Frau. So.
Genau, und da habe ich mich nämlich super schlecht gefühlt, musste aber ja trotzdem in der Situation die Kontrolle irgendwie behalten, weil ich nicht wollte, dass das kippt. Ich wollte, dass seine Emotionen hier einen Raum haben, dass der mir das mitteilen kann und darf und soll, aber dass er trotzdem mit einem guten Gefühl rausgeht und wir im besten Fall nach einer Pause sogar noch eine gute Session hinkriegen. Und da hatte ich das gleiche Gefühl wie eben bei dem ersten Mal jemanden ins Maul scheißen. Da habe ich nämlich das erste Mal jemanden wieder quasi zurückgeholt in einer Session mit Verständnis, mit auf Augenhöhe, aber trotzdem, also häufig sind es ja Männer, die zu mir kommen, die Schwierigkeiten haben, mit Frauen zu kommunizieren. Und ich darf trotzdem nicht zu nahbar wirken, weil sich mein Kunde in dieser distanzvollen Beziehung mit mir sicherer fühlt, als wenn ich jetzt plötzlich zur besten Freundin würde.
Mm-mm.
Und ich habe es irgendwie geschafft, in diesem Kontext den Menschen so aufzufangen, dass wir einen guten, anderen Weg gefunden haben, die Session doch noch toll werden zu lassen. Aber das war herausfordernd.
Gibt es da eigentlich gesundheitliche Risiken? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Wird sowas besprochen? Weil ich kenne es nur, wenn die Darmflora nicht mehr so richtig funktioniert, dann versuchen manche Menschen mit Kotanreicherung wieder Bakterienstämme zu bilden.
Aber es kann aber auch
gefährlich. Ja, der wird eingeführt vor allem.
Ja, schon klar. Aber gibt es da gesundheitliche Risiken?
Also, natürlich sprechen wir hier von Exkrementen, ne? Also, das, was ins Klo gehört, gehört nicht unbedingt auch in den Mund. Aber wenn dein Gegenüber eine gesunde Person ist, dann wird der Regel auch nichts dadurch passieren. Also ich habe mit meinen Kunden häufig Gespräche geführt auch darüber, wie geht es dir am Folgetag oder den Tag darauf. Und wenn beide Parteien gesund sind und auch ein gesundes Immunsystem haben, also ich würde das niemals empfehlen, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer eine Immunschwäche hat. Mhm. Aber diese Personen wissen meistens natürlich über ihre Besonderheiten. Wenn alle Involvierten gesund sind, ist so das häufigst auftretende Symptom wie so eine ganz leicht erhöhte Temperatur vielleicht. Also meine Kunden merken, dass ihr Körper arbeitet und mit irgendetwas fertig werden möchte. Aber auch das wurde mir rückgemeldet, ist irgendwie erregend, nach der Session immer noch weiter zu spüren, was für eine intensive Situation man da erlebt hat. Das dauert dann einen Tag, vielleicht 1,5 Tage, bis sich alles wieder normalisiert hat. Bei den meisten ändert sich auch einfach gar nichts. Und zum Thema Kaviar essen gerade noch. Das Schwierigste ist, diesen Würgereflex abzutrainieren oder diesen ich kann das nicht schlucken Reflex wegzubekommen. Das ist eigentlich so die Königsdisziplin. Denn der Geschmack von Kaviar, der Geschmack von Scheiße ist nicht so schlimm, wie es riecht. Wenn ich mir dazu ganz genau beschreiben lasse, wie das schmeckt, ist es eher erdig. Oder manche haben sogar so eine intensive Fantasie, dass sie sich einbilden, es schmeckt blumig, es schmeckt süßlich. Und kann natürlich auch was damit zu tun haben, was man vorher gegessen hat, klar. Aber dieser penetrante Geruch, den wir alle mit Scheiße verbinden, ist nicht gleich der Geschmack. Das heißt, das Schlucken ist nur kognitiv sehr schwer, aber nicht aufgrund des Geschmacks in deinem Mund.
Es gibt schon noch ein paar andere Sachen. Also du hast eigentlich gesagt, wenn der Mensch gesund ist, aber das ist natürlich das große Problem. Weil eigentlich ist das Raw Dogging, also das ist fast schon ungeschützter Verkehr für ihn.
Im Prinzip schon,
ja. Also wenn wie alle Infektionskrankheiten, die du hast, könnte er kriegen. Also ja. Also auf die Art kannst du alles kriegen, bin ich mir ganz sicher. Nicht, dass du welche hast, aber du testest solche. Aber das ist ja das Wichtige so. Also,
ja, ich teste alles regelmäßig.
Genau, da müssen alle Sachen getestet werden. Und was natürlich auch ist, Magen-Darm. Ich weiß jetzt nicht, ob die wie hart in ihre Mägen sind, weil es gibt ja schon, manche Sachen sind ja dann auch präferiert von Leuten, die dafür gemacht sind. Beispiel Alkohol. Ich könnte nie Alkoholiker werden, weil ich nach einem hart durchgesoffenen Tag habe ich am nächsten Tag Bauchweh.
Ja.
Diesen flauen Magen. Ich kann nichts essen am nächsten Tag. Ich kriege nichts runter. Ich kenne aber Leute, das ist denen scheißegal. Die können jeden Tag saufen und essen trotzdem. So, das ist so eine Veranlagungsgeschichte auch. Und da auch, wenn du jetzt einen schwachen Magen hast, wirst du Magen-Darm kriegen, du wirst Durchfall kriegen, du wirst fertig sein. Wenn aber jemand zäh ist dafür, dann hat er das ja nicht. Und mein großes Problem, und das ist jetzt, ist mir egal, macht euch lustig, ich mache eh jeden Scheiß mit, so, ich mache alles mit. Aber, also ich könnte das nur, wenn ich nichts riechen würde.
Mhm.
Weil an sich, was ist daran schlimm? Es ist so, ist wie Knetgummi oder so.
Ja.
Es ist ja nicht, also ist ja nicht irgendwie was, ja, es ist
im Kindergarten an sich, schon mal Knete gegessen.
Und wenn ich jetzt jemanden geil finde und so, dann ist mir das ja, aber dieser Geruch macht mich so fertig.
Ja, witzig, weil ich bin ja auch bei diesem Geruchmoment aus der Session dann.
Weil alles andere, ich finde es also auch rein optisch oder überhaupt, was es aussagt. Es ist ja nicht nur erniedrigend, sondern wie gesagt, wir haben ja auch schon gehört, es ist ja auch so, kann auch ein Beweis von fast schon von Liebe sein. Also ich nehme das Niedrigste, was du rausgibst, das was, was in Deutschland die Bezeichnung für alles Schlechte oder alles Nichtige ist, sogar das will ich von dir haben.
Sogar das darfst du nur verehren und vergöttern.
Ja, sogar das will ich haben. Es muss nicht mal in diesem Hardcore-BDSM-Kontext, sondern auch einfach so dieses, ey, ich liebe alles an dir. Wenn ich zum Beispiel einen Nasix mit Frauen habe oder so, sage ich das auch so, ey, wenn jetzt was ist, ist mir so richtig egal.
Ja.
Weißt du, ich meine, das ist einfach egal. Das ist einfach schön. Wir machen sauber und fertig. Okay, es gibt nichts, was du tun kannst, was mich ekelt.
So, und das ist das schönste Gefühl, was du deinem Gegenüber geben kannst, finde ich.
Ja, aber trotzdem kriege ich das mit dem Geruch jetzt bei so einer Session.
Da geht es einigen so, 100%.
Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und es liegt nicht an der ganzen Perversion um das Ding rum, sondern es geht nur um den Geruch.
Da hebt's mich.
Schade eigentlich.
Wie war die Aftercare-Session?
Also die Session, die ging ja insgesamt 3 Stunden und ich habe dann die restliche, ich glaube ein bisschen früher habe ich Schluss gemacht, weil dann war auch irgendwann fertig, aber die Session habe ich dann dafür genutzt, um ihn alle möglichen Dinge auch zu fragen. Also nachdem er dieses Erlebnis hatte und glücklich war, war er natürlich auch viel entspannter und offener. Und da habe ich sehr, sehr viele interessante Dinge erfahren. Also erstmal, wie läuft es in seiner normalen Sexualität auch so ab? Und weiß deine Frau, was du hier gerade machst? Und das war so ein bisschen die Aftercare in dem Fall. Auch noch teilweise vielleicht sogar peinliche, intime, erniedrigende Fragen zu stellen und dem Kunden nochmal so ein bisschen zu pushen, dass er gerade seinen Traum gelebt hat. Und ja, ihm mit so einem guten Gefühl, da sich dafür aus meiner Sicht nicht schämen zu müssen, nach Hause gehen zu lassen. Also ich wollte, dass dieser Mensch, der sich ja jetzt schon selber seit x Jahren dafür im Kopf verurteilt hat, dass der das Gefühl kriegt, ich bin okay, so wie ich bin, auch wenn ich Vorlieben habe, die vielleicht nicht jeder teilt.
Cool, Chapeau. Und das ist auch mal ganz, ganz groß geschrieben und das könnt ihr euch gern nochmal alle sagen. Ey, natürlich seid ihr komplett okay, wie ihr seid. Ganz unabhängig von euren Wünschen und euren Needs und euren Fetischen. Jeder, der erwachsen ist und eigene Entscheidungen treffen kann und diese getroffen hat, in Einvernehmlichkeit, soll das doch bitte ausüben, solange dort keine Straftaten vollzogen werden oder jemand anders darunter leidet.
Aber wichtig tatsächlich, gerade bei den extremen Sachen, wenn ihr das in der Beziehung anfangt, dann werden Leute, die euch lieben, vielleicht weitergehen, als sie wollen. Und dann wird es mit der Einvernehmlichkeit oft schwierig. Deswegen da lieber 2-3 Mal nachhaken, 5-mal nachhaken, 10-mal nachhaken. Auch gerne nochmal zurückziehen. Nicht etwas gesetzt sehen, nur weil man jetzt gesagt hat, okay, das machen wir jetzt heute. Und dann fühlt sich, aber achtet auf die Körpersprache.
Da hast du recht. Auch gerade in der Beziehung dieser Wunsch, den Partner auch zufriedenzustellen. Das ist ja noch viel mehr als eine Dienstleistung, die ich erbringe, sondern das ist ja etwas, ich möchte nicht enttäuschen, ne? Mein Herz hängt mit dran. Und dann auch dieses Gefühl zu geben, selbst wenn du währenddessen das Gefühl hast, ist es genug, du kannst jederzeit Stopp sagen.
Ich weiß, egal was ich mir sexuell wünschen würde, halt meine Frau würde das möglich machen. Mhm. Das ist aber diese große Macht, bringt große Verantwortung.
Ja.
Weil dann macht man vielleicht auch mal Sachen, ich meine, bei dem Setting war es klar.
Ja.
So. Und wenn er abbrechen will, dann wird er abbrechen und dann hat er halt dafür noch Geld bezahlt, dass du es nicht machst. So, das ist ideal. Aber in Beziehungen kann es schon mal passieren, dass ihr was mitbringt und der andere euch das dann möglich machen will, ohne vielleicht darüber nachgedacht zu haben, was es danach bedeutet. Wenn sie sich nämlich danach oder er sich danach mega scheiße fühlt, dann ist halt irgendwas schiefgegangen.
100%.
Was ich noch super schön fand, dass du ihn nicht abwertest, sondern dass du in dem Moment, klar sag ich dir alles, wenn es zur Session gehört, was für ein kleiner Wurm du bist, aber eigentlich hat er sogar an Respekt gewonnen für seinen Mut, so weißt du.
100%.
Und da möchte ich meine Lanze brechen für dich, weil so denken nicht alle Professionellen und das ist schade, weil ich gerade in den letzten Jahren so, ich weiß nicht, ob sogar unser Podcast einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, drängen ganz, ganz viele aus dem normalen Rotlicht auch rüber. Und du merkst aber, dass die eigentlich das nicht so sehen, sondern der Mann, der sich da erniedrigt, ist für sie tatsächlich minderwertig als der Mann, der jetzt der normale Ficker ist. So. Und das habe ich jetzt bei schon ein paar, wo ich mir denke,
Ich fürchte, das kommt aus folgender Richtung. Und zwar die Damen, die vorher als Prostituierte gearbeitet haben und den dominanten Bereich ausgeklammert haben, sondern klassisch Prostituierte sind, haben möglicherweise schon viel mehr sehr schlechte Erfahrungen mit Männern und dementsprechend eine Art von Abneigung gegen Männer. Und wenn dann jemand Devotes kommt, ist das für unreflektierte Kolleginnen vielleicht wie so ein Freifahrtschein. Ah, hier kann ich jetzt rauslassen, wie ich alle Männer gerade finde. Und das ist bei mir halt anders. Ich verurteile Männer nicht, ich hasse Männer nicht, sondern ich ermögliche, Fantasien auszuleben.
Ja, weil das ist, ich weiß nicht, ob es nur an den Erfahrungen in der Szene geht oder beim Ackern und so, sondern ich glaube, es ist schon davor, es ist alles drumrum, es ist so, sie haben so ein bestimmtes Männerbild, so muss er sein, der darf sie ja dann auch wieder scheiße behandeln.
Genau.
Weißt du, im Umkehrschluss. Ja, es ist,
das fängt in der Kindheit an und hat mit dem Männerbild zu tun, weswegen du überhaupt im Milieu landest, weswegen du solche Partner suchst,
Naturdominant, also diese Naturdominanz, dieses, was du gesagt hast, warte mal, ich kann das ja zum Beispiel drehen, indem ich einfach sage, du machst das jetzt sauber. Das sind ja alles die Dinge, die kommen ja bei dir von innen. Und das haben eben nicht alle, die in dem Job arbeiten, was ein bisschen schade ist, weil dadurch geht wieder viel kaputt. Dadurch kommt wieder Charme zurück in dem Setting, das eigentlich Charme nehmen sollte, weil außer er ist ein Holzkopf, spürt der Klient das irgendwann.
100%.
Weißt, dann spürt er das irgendwann so und eigentlich, okay, die finden mich ja echt scheiße so. Und das ist.
Ich glaube, da trennst du die Spreu vom Weizen, ja. Ob du verstehst, an welcher Stelle Erniedrigung geil ist und ein Kick ist und an welcher Stelle das einfach respektlos ist.
Weil das habe ich natürlich, obwohl ich das nicht professionell mache, aber andersrum, dieses ganze Setting ist ja immer, es ändert sich sofort, wenn ich einer Frau in den Mund scheiße.
Ja.
Plötzlich ist es ganz anders, weil wir einfach gesellschaftlich schon so geprägt sind, dass wenn ich mein T-Shirt ausziehe, Alter, schreibt mir eine Frau, männliches Dominanzgehabe, hier demonstriert er seine Macht.
Ich habe das Reel gesehen, aber im Konzertkontext. Ne?
Ich denke mir so, okay, halt, also tut mir leid, dass du es wahrgenommen hast, ich werde drüber nachdenken, aber habe ich gar nicht so gemeint, so, ne?
Ja.
Und dadurch, sobald dieses sich wechselt, das Machtverhältnis, fühlt sich es anders an. Und bei mir ist es ja auch, wenn mich Frauen noch nicht kennen oder so und wir haben irgendwie Sex und es wird wild oder so, ich sage, ey, alles, was ich jetzt sage, ist jetzt bezogen. Ne? Ich sage das sogar manchmal zwischendrin so, ey, ich respektiere dich genauso, sogar vielleicht noch mehr, aber jetzt kriegst du es so. Und das ist aber halt wichtig.
Und das ist aber für beide Seiten wichtig, denn ich als Frau oder mein Sklave als Kunde kann sich mit dieser Erlaubnis jetzt wirklich fallen lassen.
Ja.
Alles, was in diesem Rahmen passiert, ist im Spielrahmen. Punkt. Ich bin safe. Punkt.
Ha, das ist ein super interessanter Punkt. Meint ihr, Menschen haben verlernt, wann welcher Sprech zu welcher Situation passt? Also einzuordnen und ja, das war halt ein Konzert, da war es warm, da war Moshpit und sowas. Da laufen viele Leute oben ohne rum, da laufen auch teilweise Frauen mit nur einem Tanktop, wo du alles siehst. Komm.
Ich verstehe alles, was sie meint. Die denkt, ich verstehe sie nicht. Nur, ich weigere mich, das anzunehmen aus verschiedenen Gründen. Also das ist ein ganz kurzer Ausflug. Weil ich alles dafür tue, wenn du einen kurzen Rock anziehst und du denkst, das nicht auf mich zu beziehen.
Ja.
Das ist nicht für mich. Das hast du für dich gemacht und wenn du es mir zeigen willst, sehe ich es an. Ansonsten habe ich dazu keinen Kommentar zu machen, habe dazu auch nicht mal was zu fühlen, weil es ist nicht für mich.
Es geht dich nichts an.
Es geht mich aber Scheißdreck an. Und andersrum kommt mir dann dieselbe Frau, die das verlangt, für andere Frauen und sagt, ich ziehe mein T-Shirt aus und zeige damit männlich Dominanz ihr gegenüber. Und sie schafft nicht die Transferleistung zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun.
Ja, das ist leider.
Nur deswegen habe ich diese Diskussion. Sonst hätte ich einfach gesagt, so, oh, sorry, wenn du dich so gefühlt hättest, tut mir leid. Hätte ich so angenommen. Aber was du gesagt hast, Roman, nochmal, so oft werde ich diese Staffel sagen, Sexualität ist für mich etwas, das gelernt werden sollte. Es ist was, wir müssen es trainieren, wir müssen uns bilden, wir müssen uns, wenn wir in Randbereiche gehen wollen, Meister suchen, in Anführungszeichen, wie jetzt beim Kampfsport oder so, Lehrer zeigen, andere Leute, die den Weg schon gegangen sind, fragen, wie haben die es gemacht? Und dazu gehört dann auch der Sprech.
Ja.
Weil deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in dem Bereich fachspezifische Wörter. Und wenn ich jetzt die in einem falschen Kontext verwende oder an einem falschen Ort, dann bedeuten die halt was ganz anderes. Und ich würde das, was ich beim Sex zu Frauen sage, Gott im Himmel, das denke ich niemals außerhalb des Bettes. Und es hat auch nichts mit irgendwas anderem zu tun, außer dieser Situation. Ich hoffe, es gefällt dir. Mir gefällt es gerade, kriegen wir einen Tanz hin.
Mhm, genau, es ist ein Tanz.
Es ist ein Tanz, aber so zu reden außerhalb des Bettes geht null.
Upturn halt, ja.
Und umso wichtiger ist, dass wir drüber reden. Nina, sag mal, diese Skatpläne.
Hast du heute noch Zeit?
Nee, also hast du beobachtet in den letzten Jahren, dass sich da was verändert hat vom Kundenstamm, von den Bedürfnissen, von den Wünschen? Oder ist das immer dieses, was ich, scheiß mir auf irgendeine Körperstelle.
Stirn.
Ich weiß noch, die Stirn.
Nur auf die Stirn, nirgend anders.
Oder, weiß ich nicht, mal damit Höhlenmalerei oder sowas. Ich habe keinen Plan.
Also, ich war ja schon von Tag 1, als ich den ersten Schritt überhaupt in die Fetischwelt gemacht habe, überrascht, wie viel Nachfrage es in diesem Bereich gibt. Also Bereich Toilettenerziehung, so nennen wir das, sage ich mal, in der Szene. Erziehung zum Klomaul, menschliche Toilette, so. Sogar auf Seiten, wo ich ja nur Socken verkaufen wollte, kamen nur Anfragen zu genau diesen Themen. Das hat mich damals schon interessiert und überrascht auf eine positive Art, weil ich eben neugierig bin. Das hat mich nicht abgeschreckt. Wenn ich so retrospektiv über die letzten 10-12 Jahre nachdenke, würde ich sagen, trauen sich auf den expliziten Portalen auch immer mehr jüngere Männer. In meinem Fall sind es meistens Männer, deswegen spreche ich jetzt über Männer. Vor 10 Jahren hatte ich eigentlich ausschließlich Ü50 Kunden in diesem Bereich. Heute sind es auch die Studenten Anfang 20, die sich dann aber tatsächlich, so wie Max auch gerade gesagt hat, ein bisschen verantwortungsvoller, leer oder wissbegieriger an die Sache herantasten. Die jungen Sklaven haben nicht im Kopf direkt einen vollen Haufen im Mund zu erleben, sondern Da fangen wir an mit erstmal vielleicht einen Stringtanger mit einer krassen Bremsspur. Oder halt das Pralinchen, was wir eingangs schon gesagt haben. Also man kann das ganze Thema natürlich auch über Jahre hinweg ganz langsam aufziehen und dann so weit wie eben gewünscht treiben.
Das macht so viel Sinn, ne? Weil der andere hat ja 30 Jahre lang... Der hat ja vor 30 Jahren an den Stringtanger gedacht.
Ja,
so,
genau.
Weißt du, oder ans Höschen. Und jetzt, das ist schon, auf der einen Seite ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Wenn wir alle aufeinander aufpassen, ist es, glaube ich, eine gute Sache, weil wir einfach nicht wissen, was für krass negative Folgen es hat, wenn Menschen 30 Jahre lang sowas mit rumtragen, sich schlecht fühlen, sich falsch fühlen, sich allein fühlen, sich krank fühlen. Wir wissen nicht, ob der Typ der Schulrektor ist, der dafür den Kindern das Leben zur Hölle macht. Oder der Ehemann ist, der seine Frau schlägt. Oder der ist, der, ihr wisst, was ich meine,
100%.
Der das irgendwo anders rauslässt, weil irgendwo muss es ja raus.
Du hast absolut recht, denn es sind häufig, und seitdem ich jetzt keine 20-jährige Jungdomina mehr bin, es sind häufig Menschen mit einem sehr, sehr, sehr großen Stresspensum, die diesen Druck, diese Anspannung irgendwie loswerden möchten. Und wenn das deren Weg ist, dann finde ich persönlich das vollkommen legitim. Denn du hast auch gerade gesagt, vielleicht leidet diese Person unter etwas. Vielleicht fühlt sie sich krank. Und dazu passt perfekt die Definition aus dem ICD-10. Denn nur was Leiden verursacht oder den Alltag beeinträchtigt, gilt als behandlungsbedürftig.
ICD ist das Ding, wo Krankheitsbilder klassifiziert werden, wo man schaut, hey, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Ding wirklich als Krankheit zählt.
Ja, genau.
So.
Und das ist auch mein Maßstab. Mhm. Denn wir reden darüber, dass es krank wäre, so einen Fetisch auszuleben. Ist es nicht viel kranker, den ganzen Alltag über zu leiden und sich beeinträchtigt zu fühlen aufgrund von diesem hohen Stresslevel, den man durch eine Session lösen könnte?
Voll, total. Die Leute verstehen das, glaube ich, nicht. Ich habe deswegen Straftaten begangen, um die Welt leiser zu drehen.
Mhm. Ja.
Ich habe 20 Jahre drum genommen.
Ja.
Und jetzt ganz ehrlich, der Mann geht aus diesem Badezimmer mit demselben Gefühl wie ich nach einem Raub. Ich habe gerade was gemacht, was kein anderer macht, was niemand wissen darf. Das hier ist krass, Mann. Ich
das ist
grade,
mein
ich
Geheimnis.
Über mich rausgewachsen. Leute, ich habe was gesehen. Ich habe Dinge gesehen. Weißt du so? Und dann geht er und kann die nächsten Wochen einfach besser funktionieren, besser seine Scheiße machen, ein geilerer Typ sein, ein besserer Vater, ein netterer Dude.
Ja.
Und genau das ist es doch. Da dürfen wir uns auch wirklich, wir denken ja alle in Schubladen. Alle. Und da können wir uns alle an die eigene Nase fassen, denn also wer sind wir, über die Vorlieben anderer Menschen zu urteilen, wenn alles einvernehmlich abläuft?
Mhm. Ganz genau.
Ich wollte eigentlich am Anfang noch sagen, Marquis de Sade ist mir eingefallen. Mhm. Wer das mal gelesen hat, 120 Tage von Sodom oder so, da geht es die ganze Zeit ums Ankacken und ums Essen, und weil es halt das letzte große Tabu so ist vor Sachen, die wirklich verboten sind. Und er hat 27 Jahre seines Lebens in Haft verbracht.
Wegen BDSM?
Ja, weil er Marquis de Sade ist. Weil man gesagt hat, ey, das, was du bist, ist halt krank. Und klar war bei ihm auch noch Sachen dabei, die ihn ins Gefängnis bringen sollten. Ja, aber es ging um diese Einschätzung von krank. Der ist in einer Anstalt gestorben.
Wow.
So, und wir benutzen seinen Namen heute noch als Synonym für deine Arbeit teilweise. Mhm. So, weißt du so? Und es ist einfach interessant zu sehen, wer bestimmt, was krank ist und was für Folgen das für die Leute haben, die unter dieser Erkrankung leiden.
Mhm. Finde ich übrigens einen spannenden Satz. Leute, den geben wir gerne an euch raus. Wer bestimmt, was krank ist? Was denkt ihr? Wer bestimmt das? Schickt uns das mal.
Genau, an geoth@swr3.de.
Boah, Nina, danke. Und hast du alles unterbringen können in dieser Episode?
Ich glaube, zu diesem
abladen
Thema...
Können.
Abladen, ablassen. Ich glaube, zu diesem Thema kann man nie alles unterbringen. Dieses Thema ist ein Fass ohne Boden. Aber ich hoffe, dass wir so ein bisschen rüberbringen konnten, wie respektvoll so eine Session ablaufen kann. Dass das sehr viel mit Vertrauen, mit Würde, mit Macht, Erniedrigung und mit Erfüllung zu tun hat. Und solange alle Beteiligten alles davon in ihrer richtigen Dosis abkriegen, sollte das nicht krank sein aus meiner Sicht.
So.
Und damit sind wir raus für heute. Tschüss.
Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Ist das krank? Überlegt mal, wo euch das im Alltag begegnet und helft uns, dass es weitergeht. Hört die Folgen auf allen Portalen, die euch zur Verfügung stehen. Egal ob in der ARD Audiothek, auf Spotify oder was auch immer. Wir verlinken euch die Folgen auf unseren Insta-Accounts und damit sind wir raus für heute. Tschüss! Tschüss.
Und hier noch ein kurzer Tipp für alle, die Lust auf großes Kopfkino haben. Der neue Hörspiel-Podcast Der römische Traum, eine Anno-Story. Der nimmt euch mit in die düsteren Abgründe des römischen Imperiums. Zwei Freunde verkaufen sich freiwillig in die Sklaverei aus Hoffnung. Was folgt? Intrigen, Gladiatoren, Feuer, Verrat und vielleicht auch Liebe. Das Ganze ist aufwendig produziert mit einem starken Ensemble, einem eigens komponierten Soundtrack der Anno-Komponisten, live eingespielt vom SWR-Symphonieorchester und einer Geschichte, die unter die Haut geht. Jetzt in der ARD-Audiothek, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Der römische Traum, eine Anno-Story von SWR Kultur. Keine trockene Geschichtsstunde, eher so Game of Thrones trifft True Crime. Und das im alten Rom. Roh, atmosphärisch, spannend erzählt, perfekt zum Abtauchen.